Deutschlandfunk, Systemfragen.
Warum nur habe ich nicht gründlicher hingesehen? Warum habe ich den Account des Tweets nicht geprüft? Warum überhaupt habe ich mich in Social Media zu diesem Konflikt geäußert? Warum konnte ich meinen inneren Schmerz über das schreckliche Leid nicht im Privaten lassen?
Das hier, das ist Geraldine Rauch, Präsidentin der Technischen Universität Berlin. Anfang Juni, da forderten einige ihren Rücktritt. Nachdem Rauch hochumstrittene und mindestens einen klar antisemitischen Post auf X, vorher bekannt als Twitter, geliked hatte. Wir hier in den Systemfragen wollen diesen Fall zum Anlass nehmen, zu fragen, wann ist auf Social Media ein Like und wer oder was entscheidet, was ein Like wirklich bedeutet? Heißt Liken immer Zustimmung? Und dahinter steht ein Stück weit auch die Frage, wie neue gesellschaftliche Regeln überhaupt entstehen. Ich bin Till Opitz, willkommen, und mit mir recherchiert hat Luca Rese-Knauf. Luca, lass uns erstmal zurückschauen, seit wann liken wir überhaupt?
Ja, so seit 15, 20 Jahren, wobei da einen Anfang zu finden gar nicht so leicht ist. Aber wenn man auf die Social-Media-Geschichte guckt, dann sieht man erste Vorläufer von Likes auf verschiedenen Forenseiten. Reddit etwa führte 2006 Buttons ein, mit denen man Inhalte speichern konnte und teilen. Facebook hat so etwas Ähnliches dann auch übernommen. Und im gleichen Jahr, 2006 war hier sehr prägend, hat das frisch gegründete Twitter einen Sterne-Button eingeführt zum Favorisieren. Und mit dem schönen Symbol eines Sternchens und der positiven Bedeutung von Favorisieren war damit dann auch eine Art Wertung dabei, dass man etwas womöglich liked, also irgendwie gut findet.
Und wann kam dann das richtige Like? Also ich meine jetzt diesen Daumen hoch.
Ja, der klassische Like kam 2009, als Facebook den Gefällt-mir-Button eingeführt hat mit dem Daumen nach oben. Und das Herz, das heute ja sehr verbreitet wurde, das gab es schon auf kleineren Blogs und wurde dann mit dem Instagram-Launch 2010 populär. So populär übrigens, dass Twitter 2015 den Stern abschaffte und auch ein Herz einführte.
Okay, also lieber etwas Herzen statt Sterne vergeben. Warum hat sich zum Beispiel Twitter dafür entschieden?
Ja, der Stern war Twitter nicht eindeutig genug, aber genau das hat die Community auch geschätzt an dem Stern, weil auch wenn er irgendwie schon positiv assoziiert ist, wurde er noch offener und vieldeutiger wahrgenommen als vielleicht ein Herz. Und die Leute wollten dann teilweise keine Herzchen vergeben für einen möglicherweise schlimmen Inhalt, den man sich aber vielleicht trotzdem irgendwie einfach nur merken oder abspeichern will.
Dann sind wir eigentlich jetzt schon beim Kern des Themas unserer heutigen Folge. Was bedeutet ein Like?
Ja, ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe für die Sendung mit Sebastian Giesmann von der Uni Siegen und Johannes Passmann von der Uni Bochum gesprochen, beides Medienwissenschaftler, und erstmal genau danach gefragt.
Für Nutzerinnen und Nutzer können das 100 verschiedene Dinge sein.
Die Gabe von Aufmerksamkeit, von Anerkennung.
Oft ist es einfach nur so ein kleines Signal. Ich habe es gelesen.
Das kann auch eine Provokation sein, ne?
Mitunter kann es wirklich eine Emotion verkörpern.
Das kann auch heißen, ist mal gut jetzt, ne?
Lesezeichenfunktionen sind ganz wichtig. Die Hoffnung, dass so jemand zurückliked.
Ja, nur eine kleine Auswahl.
Ja, und wenn ein Like so viel bedeuten kann, ist dann der Schluss vielleicht auch, dann muss sich auch niemand für ein Like entschuldigen?
Nee, so einfach ist es auch nicht. Es hängt vom Kontext ab, sagt Johannes Passmann. Er ist Juniorprofessor und er forscht genau zu diesen Dingen wie liken, folgen, kommentieren. Und er sagt, es hängt auch davon ab, welche Personen das machen. Zum Beispiel, ob das Politikerinnen, Politiker sind oder unbedarfte Nutzerinnen und Nutzer.
Wenn das bestimmte Texte sind, wie zum Beispiel eben dann politische Texte, wenn das bestimmte Situationen sind, in der sich ein bestimmter gesellschaftlicher Diskurs gerade bewegt, dann kann die Bedeutung ganz klar und eindeutig sein. Das liegt aber nicht eben an dem Like selbst, sondern das liegt an dieser Situation. Aber so ist das bei Symbolen. Für sich genommen sind die vielleicht vage, aber in den Situationen werden sie eben konkret.
Also die Devise ist, es kommt drauf an, auf die Gesamtlage, den Kontext. Passmann vergleicht das dann mit einem Augenzwinkern im echten Leben. Das kann ja auch je nach Situation was sehr Unterschiedliches bedeuten.
Und erklärt das vielleicht, warum es dann eben auch so Deutungsversuche gibt oder so emotionale Debatten darüber gibt, wer was geliked hat und was es eben bedeutet?
Ja, teilweise, aber nicht nur das. Sebastian Giesmann ist Medientheoretiker an der Uni Siegen. Er hat eine interessante These dazu, warum es da eben so oft zu solchen auch emotionalen Debatten kommt. Und er sagt, dass das, was wir online auf Social Media machen, oft eigentlich auch eine Art beiläufiger Alltagskommunikation ist. Also wir chatten, liken, mehr oder weniger vor uns hin. Und gleichzeitig sind diese Daten öffentlich und werden auch in der Timeline dokumentiert.
Unsere Kommunikation ist dabei in so einer Art von Zwischenraum zwischen eigentlich nicht aufgezeichneter Mündlichkeit und dokumentarischer Schriftlichkeit. Wir behandeln dann aber diese digital verfassten Alltagsmitteilungen, die mündliche, bildsprachliche Elemente mithaben, als wären sie eindeutige Akten. Und da, wo Akten geführt werden, da gibt es auch sowas wie Rechenschaftspflicht.
Wir nehmen also etwas eher für bare Münze, was vielleicht auch ja eher lapidar oder sogar eine reflexartige Reaktion war.
Also ein Like kann auf jeden Fall etwas sehr Beiläufiges sein?
Genau, kann es sein. Giesmann vergleicht den Like jetzt im körperlichen, realweltlichen Leben mit einem Kopfnicken.
Also wir würden das schon noch registrieren und wahrnehmen, aber wir würden dem Gegenüber jetzt nicht das Kopfnicken zum Vorwurf machen. Eben dadurch, dass es im Grunde genommen datenmäßig dokumentiert ist, verliert man das, was man im Mündlichen jederzeit machen kann, nämlich zu fragen, hast du das wirklich so gemeint?
Also das Nachfragen geht da oft auch nicht oder wird zumindest nicht gemacht.
Und ein Aspekt ist ja auch, wir haben halt nur eine Handvoll von Emoji-Symbolen, die uns zur Verfügung stehen als Userin oder User. Das wird ja schon erstmal auch ein Stück weit von den Plattformen gelenkt, was es überhaupt an Emojis gibt.
Das geben die Plattformen vor. Facebook hat ja irgendwann dann Emoji-Reaktionen eingeführt, mit denen man dann auch Trauer oder Belustigung ausdrücken können soll. Bei WhatsApp hat man eine ganze Palette an Emojis, mit denen man reagieren kann. Und das muss man sich wirklich klar machen, dass die Plattformen da was vorgeben. Johannes Passmann spricht von einer Grammatik des Handelns.
Weil man beobachtet hat, dass diese Plattformen bestimmte Handlungsweisen nur zulassen und bestimmte Handlungsweisen wahrscheinlich machen, bestimmte andere Handlungsweisen unwahrscheinlich machen. Also indem man früher zum Beispiel die Tweets auf 140 Zeichen begrenzt hat, konnte man natürlich eben auch nur kurze Texte schreiben und dann hat sich da ein Humor entwickelt, der manchen Fernsehpointen ein bisschen ähnlich war. Das heißt, diese Plattformen, die geben Rahmen vor, innerhalb denen gehandelt werden kann. Und wenn ich zum Beispiel nur einen Like-Button habe und keinen Dislike-Button, dann habe ich da andere Praktiken.
Die Konzerne hinter Facebook, Insta, TikTok, die sind also sehr mächtig, wie wir mit Symbolen kommunizieren können oder eben auch nicht. Und es ist aber auch eben nur eine Grammatik, keine Semantik, wie Johannes Passmann sagt. Das heißt, wie die Nutzerinnen und Nutzer sich dann darin bewegen, das lässt sich auch durch die Plattform nicht bestimmen. Das ist Aushandlungssache.
Und diese Aushandlung, die kommt dann wahrscheinlich auch sehr auf das Umfeld an, die Art der Community.
Genau.
Und ein Stück weit ist das auch ganz normal, ne, dass sowas erstmal gesellschaftlich ausgehandelt werden muss, was jetzt zum Beispiel ein Emoji bedeutet, ein Like.
Genau, das ist, wie Passmann schreibt, typisch für jede neue technologische Entwicklung. Und da stabilisieren sich Bedeutungen mit der Zeit, entwickeln sich aber auch laufend weiter. Die Entwicklung von Non-Mojis zum Beispiel wäre da ein Fall. Diese blauen Figuren, die sich umarmen, ne, die gab es dann irgendwann auch als Reaktion darauf, dass die Bedeutung der ersten Emojis vielen zu niedlich war. Oder auch neue Plattformen. Mastodon zum Beispiel hat den Stern jetzt wieder zurückgebracht und zieht damit vielleicht auch ein Stück weit Emotionalisierung raus aus den Diskursen, die auf ihrer Plattform stattfinden.
Danke, Luca. Er hat uns unter anderem Theorien aus den Medienwissenschaften rund ums Liken näher gebracht. Aber es bleibt die Frage, wofür nutzen die Menschen welche Emojis und Symbole in der Praxis? Und welche Bedeutung messen die Nutzerinnen und Nutzer den Emojis bei? Das hat Tatjana Schäffler erforscht. Sie ist Professorin für digitale forensische Linguistik an der Uni Bochum, forscht zu Sprache und Kommunikationspraktiken in sozialen Medien. Und mit ihrem Team hat sie für eine Studie Millionen Tweets durchforstet, ausgewertet und Userinnen und User zusätzlich gefragt, welches Gesichtsemoji nutzen sie, warum? Und ich habe Schäffler als erstes gefragt, welche Smileys die Deutschen denn am liebsten benutzen.
Das sind hauptsächlich freundliche oder lachende Gesichter auf Twitter, also in der öffentlichen Kommunikation. Das tränenlachende Emoji, das, was rollt und dabei lacht, der Zwinker-Smiley. Auch solche, wo man dann sagen würde, ja, die Leute machen sich vielleicht lustig. Ja. In der privaten Kommunikation, in WhatsApp-Daten, die wir uns auch angeschaut haben, waren es eher freundliche Gesichter, also tatsächlich lächelnde oder so mit Herzchen, Augen. Obwohl auch da der tränenlachende Emoji auf dem ersten Platz war.
Lassen Sie uns das mal konkret machen. Was wollen die Menschen denn mit welchem Smiley ausdrücken? Also nehmen wir mal, Sie haben eben gesagt, der Zwinker-Smiley. Was wollen die Menschen damit ausdrücken? Was haben Sie ihnen gesagt?
Ja, da gibt es Unterschiede. Also sehr viele Personen sagen, das benutze ich, um Ironie zu markieren. Ja, um wenn ich einen kleinen Scherz mache, dann verwende ich dieses Emoji. Mhm. Oder ich meine irgendwas nicht ganz ernst. Andere würden es aber in der Verwendung nicht unbedingt nutzen. Die sagen, okay, das ist eigentlich etwas, was beim Flirten nur verwendet wird oder irgendwie anzüglich ist oder was von älteren Personen, ja, also eine Bedeutung, die uns genannt wurde, ist, ein Boomer hat einen misogynen Witz gemacht, also einen frauenfeindlichen Witz gemacht. Mhm. Die finden das, also für so einen ganz normalen Witz oder so, würden die das nicht anwenden. Ja, da finden die das fehl am Platz. Ironie lässt sich sehr schlecht ausdrücken auch über das Digitale, weil wir eben ganz viele andere Hinweise nicht haben. Also zum Beispiel den Gesichtsausdruck oder die Gestik, Mimik. Deswegen müssen wir das irgendwie markieren mit einem Emoji. Das markiert dann, okay, ich habe das jetzt vielleicht nicht ganz ernst gemeint, was ich da gesagt habe.
Wenn man jetzt auf WhatsApp guckt, beziehungsweise diese Emoticons, diese Emojis, die haben ja eine bestimmte Bedeutung. Da gibt es ein Stylebook, so das Emoji bedeutet das und das. Wie sehr unterscheiden sich sozusagen die gedachte Idee von der, wie es Menschen dann verwenden?
Ja, da gibt es auch schon deutliche Entwicklungen. Also in dieser vorgesehenen Bedeutung ist ja meistens so eine Hauptbedeutung angelegt. Da steht dann, okay, das ist ein lachendes Emoji oder so. Und wir finden tatsächlich relativ subtile Unterschiede. Also zum Beispiel so der ganz normale Smiley, den man vielleicht kennt. Also der heißt offiziell leicht lächelnder Smiley.
Gelb, rund.
Mundwinkel nach oben, genau. Und der hat zum Beispiel diese Pünktchenaugen. Es gibt einen guten Teil der Versuchspersonen, die dann sagen, ja, das ist der ganz normale Smiley, das lächelt, das ist freundlich. Und dann gibt es aber einen anderen Teil, die sehen das gar nicht freundlich. Für die hat das irgendwie kalte Augen, das ist passiv-aggressiv. Das kann gar nicht ernst gemeint sein als wirkliche Freundlichkeit. Das wirkt innerlich tot oder so. Also die würden annehmen, dass man damit dann was ganz anderes ausdrücken will, wenn man das verwendet. Das kann dann eben verschiedene Bedeutungen annehmen in verschiedenen Kontexten.
Wir haben ja in dieser Folge das Thema Likes und was bedeuten sie? Wer entscheidet eigentlich, was sie bedeuten? Das haben Sie jetzt nicht im Kern untersucht. Aber kann man auch sagen, wenn ich einen, sagen wir mal, Post like, was bedeutet das? Heißt das, ich stimme da zu 100% zu? Kann man das daraus ableiten?
Das gibt dazu auch Studien, die sind auch schon etwas älter, wo auch mal Personen befragt wurden, aus welchen Gründen verwenden sie denn dieses Like? Und da wurden Unterschiede festgestellt. Also so diese reine Zustimmung machte da nur ungefähr die Hälfte aus. Und die andere Hälfte sind dann aus anderen Gründen. Zum Beispiel, ich möchte die Person unterstützen, die das gepostet hat, die steht mir nahe. Ich möchte mir diesen Post merken, dass ich den später wiederfinden kann. Also so eine Art Bookmark, ja. Es gibt natürlich auch aus Versehen oder so. Und was ganz wichtig ist, wenn man also in Konversation ist, dann geht es ja immer so hin und her. Ja, man antwortet aufeinander und irgendwie muss man diese digitale Unterhaltung abschließen. Und da erfolgt meistens auch so ein Like dann als Markierung. Ich habe das gesehen. Ja, ich erkenne das an, was du hier gesagt hast, aber ich muss jetzt nicht extra darauf nochmal antworten.
Also wenn dann ein Kommentar kommt und es ist ein schöner Schluss oder ein Fazit, dann liked man das einfach.
Genau, dann liked man das am Ende nochmal. Ja. Und es gibt natürlich auch andere, also zum Beispiel so Selbstpromotion. Also ich möchte irgendwie auf mich aufmerksam machen durch mein Like, ja, weil ja meistens die Person, die das gepostet hat, dann auch darüber informiert wird. Ne? Also es gibt schon verschiedene Verwendungen. Natürlich sind die nicht alle gleich plausibel in allen Fällen.
Das heißt, es gibt schon eine Unterscheidung zwischen, ich nutze die vielleicht etwas tiefer und lasse tiefer blicken in meinem privaten Kontext und im beruflichen Kontext. Wird es schon etwas reflektierter eingesetzt?
Ja, das sehen wir auch in anderen Bereichen der Sprache, dass Personen sich da natürlich ganz stark an den Kontext anpassen. Also kenne ich das? Wie ist meine Beziehung zu dem? Können das vielleicht auch noch andere sehen? Ja, da verhalte ich mich dann vielleicht anders. Ich glaube, wir können das alle auch an uns selbst beobachten, dass wir vielleicht eine E-Mail an die Chefin oder den Chef anders formulieren würden, als jetzt eine E-Mail an die Mama oder an irgendeine Freundin.
Der Kontext entscheidet, wie wir uns auf Social Media verhalten. Und auch, wie wir einen Emoji oder Like interpretieren oder nutzen. Ich möchte noch eine Perspektive dazu holen, die von Oliver Zöllner, Professor für digitale Ethik und die Soziologie der Medienkommunikation von der Hochschule der Medien Stuttgart. Ich habe Zöllner gefragt, sind Likes und Emojis vielleicht eine sehr, sehr verkürzte, reduzierte Form der Kommunikation, so eine Art Abkürzung?
Auf jeden Fall. Eigentlich sind Emojis ja so Chiffren der Kommunikation, ja, also reine Zeichenhaftigkeiten, die es uns ja erlauben, erstens sehr schnell und vor allen Dingen nebenher, on the go, mit anderen Menschen etwas auszudrücken, Bedeutung zu teilen.
Welche Rolle spielt dann die, ich nenne es jetzt mal Mediennutzungssituation? Ja, ein Like in der U-Bahn auf dem Nachhauseweg, man scrollt eben sein Handy durch, ist auch schneller gesetzt, als dass ich jetzt jemanden einen Brief schreibe und sage, ich stimme Ihnen dazu, oder?
Ja, absolut. Und die meisten Menschen nutzen ja Social Media wirklich on the go. Also irgendwo im Bus, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, im Zug oder während sie wirklich durch die Straßen laufen. Entsprechend kurz müssen natürlich immer die Botschaften sein, die man absetzt. Aber umso kürzer müssen natürlich auch die möglichen Reaktionen sein. Und da darf man nicht davon ausgehen, dass die allermeisten Menschen wirklich mehr als die ersten 3, 4 Zeilen irgendeines Postings lesen. Und oft ist es so, dass ich ein Like setze, wenn mir das in dieser sehr flüchtigen Situation vielleicht gefallen hat oder mich einfach nur interessiert hat, was ich da gelesen habe.
In irgendeiner Form getriggert sozusagen.
Naja, wenn man sich häufiger auf Social-Media-Plattformen bewegt, merkt man natürlich, was gut geht. Also tatsächlich sind es halt Bilder, vor allen Dingen so richtig packende Bilder, die so scheinbar eine ganz klare Botschaft haben, irgendwie auch attraktiv aussehen, gut aussehen, ja. Und dann knackig formulierte Schlagzeilen, gut und präzise formulierte Thesen, die man vielleicht gar nicht unbedingt teilen muss, aber erstmal gefallen die einem in ihrer Form. Und da setzt man dann eben häufig auch ein Like oder eine andere Reaktion.
Also, dass der Inhalt gar nicht so sehr im Fokus steht, sondern auch die Art der Aufbereitung. Heißt das dann auch im Umkehrschluss, wenn ich ein hochkomplexes Thema habe, wie den Nahostkonflikt zum Beispiel, dann ist Social Media wahrscheinlich nicht der geeignete Diskursraum?
Ganz genau. Also ich würde wirklich davor warnen, komplexere Themen über Social Media auszuhandeln. Also dieser Konflikt ist seit 100 Jahren im Raum, leider Gottes. Und wir haben da bis heute keine Lösung für gefunden. Einen solch komplexen Konflikt kann man nicht in 140 oder 280 Zeichen packen. Das müssen Diplomaten im besten Falle untereinander aushandeln, nicht Social Media Nutzer.
Und trotzdem haben wir dann die große Aufregung, wie wir es im Fall von Frau Rauch gehabt haben, die mindestens einen antisemitischen Post ja geliked hat. Haben wir da einfach noch nicht gelernt und sind noch zu reflexhaft, dass so etwas passiert?
Möglicherweise ja. Diese ganzen Social-Media-Plattformen sind natürlich auch darauf angelegt, dass wir sofort reagieren und immer interagieren. Denn das ist das Geschäftsmodell. Je mehr Interaktion, desto mehr Daten. Und je mehr Daten, desto mehr Werbeabsatzmöglichkeiten haben eben die Betreiberfirma dieser Plattformen. Also insofern, wir alle tappen wahrscheinlich öfter mal in die Falle, dass wir sofort ja getriggert werden bzw. gereizt werden. Das tut der Sache nicht immer gut. Oft wäre es wahrscheinlich besser, einfach mal nichts zu tun.
Mhm. Woran liegt das eigentlich, dass auf Social Media die Emotionen so viel schneller hochgehen, dass man schnell auch auf eine Seite geht, was ja im Face-to-Face-Gespräch, wenn man wirklich der Person gegenüber sitzt, würde man sich vielleicht etwas ruhiger verhalten. Woher kommt dieser Unterschied in der Kommunikation?
Es könnte vor allen Dingen daran liegen, dass die Social-Media-Kommunikation ja eine sehr künstliche Situation ist. Ja, das ist ja keine Mensch-zu-Mensch, also Humankommunikation, sondern es ist ja eine maschinell vermittelte Kommunikation. Das ist oft das Problem. Man sieht eben keinen Menschen, kein leibhaftiges Gegenüber, sondern man hat nur sein eigenes Smartphone in der Hand und wähnt sich dann natürlich in einer sehr intimen, persönlichen Situation, die aber keine persönliche, intime, private Situation ist.
Sagt Oliver Zöllner von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Er ist Mitherausgeber des gerade erschienenen Handbuchs Digitale Ethik. Zeitbilanz zu ziehen. Und ich würde sagen, was ein Like wirklich bedeutet, das ist von verdammt vielen Faktoren abhängig. Von der Plattform, dem Alter der Nutzerinnen und Nutzer, der Sozialisation und ja, das ändert sich ja auch ständig. Wir sind da noch alle Lernende mitten in der Aushandlung. Luca ist noch da aus dem Systemfragenteam. Was würdest du sagen? Welche Erkenntnis nimmst du mit?
ja, dass ein Like nicht immer unbedingt das bedeutet, was man vielleicht im ersten Moment denkt und dass es da auch auf das Thema ankommt und darauf, wer das sagt. Das sagt auch Medienhistoriker Johannes Passmann.
Wenn Menschen, die wir gewählt haben, wenn die sich auf eine bestimmte Weise in der Öffentlichkeit äußern, dann müssen wir darüber einen konkreten Diskurs führen können. Und dann darf es auch nicht die Möglichkeit geben, sich da mit der Wahrheit eben rauszureden.
Gleichzeitig argumentiert Passmann auch, dass wir dafür im Privaten, im Freundeskreis vielleicht etwas gnädiger sein sollten.
Oder bevor man reagiert, erstmal nachhaken, nachfragen, wieso ein Like gemeint war?
Ja, genau. Und Sebastian Giesmann von der Uni Siegen, der plädiert auch für einen gelasseneren Umgang mit diesen digitalen Akten, die wir da produzieren und außerdem für mehr Face-to-Face.
Vielleicht ist es sogar viel wichtiger, irgendwie realweltliche Begegnungsräume wieder viel stärker zu betonen. Also in dem Maße ist dann vielleicht das Kopfnicken manchmal doch besser als der Like.
In diesem Sinne, wir von den Systemfragen danken fürs Lauschen. Wir, das sind hinter dieser Folge
Luca Reseknauf,
Katrin Kühn und ich, Till Opitz. Kommende Woche, da schauen wir in den Systemfragen darauf, warum es Menschen so wichtig ist, gehört und beteiligt zu werden und ob Bürgerräte da wirklich hilfreich sein könnten.